Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Wir beginnen im Ärztetag-Podcast heute eine neue Reihe. Und zwar geht es ab sofort unter der Rubrik Recht in unregelmäßiger Folge um aktuelle Urteile, die für Praxen wichtig sind. Und auch darum, was Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber daraus für Konsequenzen ziehen sollten. Gesprächspartner sind dann immer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vom Fach, die aber wechseln. Heute beginnen wir mit einem Thema, das besonders in Berufsausübungsgemeinschaften, kurz BAG, eine Rolle spielen kann. Arbeitsteilung in der Berufsausübungsgemeinschaft. Hier hat es zuletzt zwei interessante Urteile gegeben, über die ich jetzt mit Katharina Vogtmeier, Fachanwältin für Medizinrecht in der Kanzlei D&B Rechtsanwälte in Berlin sprechen werde. Hallo nach Berlin, Frau Vogtmeier.
Hallo zurück, vielen Dank.
Frau Vogtmeier, Arbeitsteilung in der Berufsausübungsgemeinschaft oder im MVZ. Fangen wir gleich mit dem ersten Urteil an. Das Landessozialgericht München hat in einem Anfang April veröffentlichten Urteil entschieden, auch in einer Berufsausübungsgemeinschaft, auch Jahre nachdem das eingeführt wurde, ist es immer noch ein schweres Wort, muss sich jeder einzelne Arzt ausreichend an der Versorgung beteiligen. Wenn nicht, könnte er seine Zulassung verlieren. In dem Fall geht es um einen 70-jährigen Arzt, der gegen den Zulassungsentzug geklagt hatte. Das Aktenzeichen übrigens finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Bericht über den Podcast im Internet. Frau Vogtmeier, was war der Grund für den Entzug der Zulassung? Können Sie den Fall etwas stärker im Detail schildern, als ich das getan habe?
Sehr gerne. Wie Sie schon gesagt hatten, war der Kläger Hausarzt und in einer Berufsausübungsgemeinschaft tätig. Das war in diesem Fall eine, in der insgesamt 5 Versorgungsaufträge waren. Das waren 4 Partner, jeweils mit vollem Versorgungsauftrag und noch ein ganz tätiger Angestellter. Also insgesamt Versorgungsaufträge im Umfang von 5 ganzen Aufträgen. Und im Jahr 2016, also der Fall beginnt schon eine Weile zurück, da brachen nun die Behandlungsfallzahlen des Klägers dramatisch ein. Also im ganzen Jahr 2016 hat er nur einen einzigen Behandlungsfall abgerechnet. Im ärztlichen Bereitschaftsdienst, da war im Gegensatz dazu aktiv, da hat er pro Quartal mehrere 100 Fälle abgerechnet. Und weil die Behandlungsfallzahlen des Klägers nun so dramatisch eingebrochen waren, hatte der Zulassungsausschuss ihn dann Anfang 2017 angeschrieben und hatte mal angefragt, warum sind denn hier auf einmal keine Behandlungen mehr, nehmen Sie an der vertragsärztlichen Versorgung noch teil, und hatte dem Kläger schon gesagt, naja, da könnte auch so ein Zulassungsentzug drohen, geben Sie mal eine Stellungnahme ab. Und der Kläger hat das erklärt und hat gesagt, er helfe in der Praxis noch bei kleinen Beratungen und am Tresen und mache auch mal eine Blutabnahme, stellt Rezepte aus. Aber all diese Tätigkeiten würden sich in der Abrechnung nicht widerspiegeln, weil abgerechnet wird, wenn der Patient zum ersten Mal kommt, und das machten seine anderen Partner. Und Sprechstunden würde er abhalten, aber da wären halt für ihn nicht viele Patienten. Er machte mehr ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und der Zulassungsausschuss hat gesagt, na, ärztlicher Bereitschaftsdienst, das reicht uns nicht. Bitte Behandlungsfallzahlen erhöhen. Und das hat nicht so recht geklappt. Im ganzen Jahr 2017 hat er immer noch weniger als 150 Behandlungsfälle gehabt. Und daraufhin hat der Zulassungsausschuss dann die Zulassung entzogen, weil er gesagt hat, so wenige Behandlungsfallzahlen, das ist deutlich weniger als 10% des Fachgruppendurchschnitts. Das ist dasselbe wie nicht tätig sein. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst, den berücksichtigen wir nicht. Und deswegen entziehen wir die Zulassung.
Wie häufig kommt es denn eigentlich vor? Oder vielleicht noch eine Frage vorweg. Hat der Arzt, der betreffende Arzt, denn die Bereitschaftsdienste für die Kolleginnen und Kollegen übernommen? Oder hat er nur einfach seine Bereitschaftsdienste gemacht, für die er eben eingeteilt worden war?
Er hat seine eigenen gemacht und zusätzlich auch die von anderen Ärzten. Aber was in diesem Urteil ganz entscheidend war, eben nicht die ärztlichen Bereitschaftsdienste seiner Partner aus der BAG, sondern aus dem Pool von ganz anderen Ärzten.
Ah, Das heißt also, es war eigentlich gar keine Arbeitsteilung, sondern so zum Ende seiner Karriere, sagen wir mal, in der Praxis hat er einfach die Aufgaben ein bisschen zurückgeschraubt, die er innerhalb der Praxis noch zu erfüllen hatte. Und war so ein bisschen Mädchen für alles, aber eben nicht mehr derjenige, der zuständig war für den Erstkontakt und damit eben nicht abrechnungsrelevant tatsächlich. So kann man das zusammenfassen.
Genau, so kann man das zusammenfassen, wobei sich aus dem Ganzen drumherum dieses Falles ein bisschen die Frage ergibt, das Gericht hat das nur ganz am Rande gestreift, ob dieses Runterschrauben wirklich so freiwillig war. Es gibt Anzeichen dafür in den Auslassungen eines seiner Partner, dass dort die Patienten zu einem anderen Partner überführt wurden, weil auch der in Schwierigkeiten war. Also die gesamte BAG hat nur 30% des Fachgruppenschnitts abgerechnet. Ja. Ich vermute jetzt, es steht im Urteil nicht 30% eines Versorgungsauftrages, aber halt 30% von 5 Versorgungsaufträgen. Also die war insgesamt völlig unterausgelastet. Mhm. Und der eine Partner sagte, seine Zulassung hätten sie gerettet. So steht es im Urteil. Warum und wie die das gemacht haben, erschließt sich einem nicht so ganz. Aber anscheinend wurden dort die Patienten von dem jetzigen Kläger abgezogen zu dem anderen Partner, damit der ausreichende Zahlen hat. Und ob das ganz einvernehmlich war oder der Kläger hier so ein bisschen das Nachsehen hatte, das weiß man nicht.
Und das spricht dafür, dass die Praxis eigentlich sich mehr auf andere Dinge konzentriert hat als auf die vertragsärztlichen Versorgungsaufträge. Kann man das daraus schließen? Oder es war einfach eine schlecht ausgelastete Praxis?
Also im Urteil steht nur, dass sie schlecht ausgelastet war. Woran es liegt, wusste man nicht so ganz. Auch der andere Partner war, glaube ich, schon wesentlich älter. Der hat schon an einen Nachfolger übergeben. Also es kann auch daran liegen. Es stellt sich allerdings in der Tat die Frage, im hausärztlichen Bereich hat man eigentlich keine Probleme, Patienten zu finden. Nee, von daher ist die Situation schon sehr merkwürdig.
Wie häufig kommt es denn generell vor, dass sich die Ärztinnen und Ärzte in einer BAG oder in einem MVZ die Arbeit so aufteilen, dass einzelne BAG-Inhaber ihre vertragsärztlichen Pflichten nicht mehr erfüllen? Ich habe mich auch dann an einen anderen Fall erinnert, über den wir berichtet hatten, in dem der Senior der BAG dann die Managementaufgaben übernommen hatte und nicht mehr so sehr in der Versorgung tätig war. Ich meine, dieser Fall jetzt, der scheint ja auch irgendwie eine ganz schöne eine relativ Besonderheit zu sein in der Konstellation. Aber vorstellbar ist das ja schon, dass man in der BAG sich so ein bisschen die Arbeiten aufteilt. Der eine macht das mehr und der andere kümmert sich mehr um die Versorgung.
Ja, das ist auf jeden Fall vorstellbar und das ist auch einer der Hauptzwecke einer BAG. Das erkennen auch die Rechtsprechung durchgängig an. Von daher ist sicherlich gängige Praxis, sich die Arbeit aufzuteilen. Was sehr, sehr selten ist, nach meiner Erfahrung und auch Urteile gibt es in diesem Bereich wenig, ist, dass die Arbeitsaufteilung so stark ausgeprägt ist, dass einem Partner der Zulassungsentzug droht. Denn es ist von der Rechtsprechung so ein bisschen, es gibt keine starre Grenze, aber die Tendenz, dass man sagt, es muss unter 10% der Fallzahlen des Fachgruppendurchschnitts abgerechnet werden. Manche ergänzen da sogar noch ein Weit hinzu. Also die Urteile, wo jemandem die Zulassung entzogen wurde, da reden wir wirklich von Behandlungsfallzahlen, die eher dafür sprechen, dass gar nicht mehr behandelt wird, als dass das weniger ist. Also wenn jemand sagt, ich mache lieber ein bisschen mehr Management und ein bisschen weniger Patientenversorgung, das wird es ganz viel geben, dann kriegt deshalb niemand Post vom Zulassungsausschuss.
Okay. Ist das Urteil denn jetzt, so wie es gefallen ist, rechtskräftig? Oder gibt es da noch Möglichkeiten, dass die BAG dagegen vorgehen könnte?
Also nach meiner Auskunft, ich habe mich erkundigt, ist es noch nicht rechtskräftig. Das Landessozialgericht Bayern hatte die Revision, also erst geht man in Berufung vom Sozialgericht zum Landessozialgericht und danach ist nur noch die Revision möglich. Das hatte das Landessozialgericht nicht zugelassen. Dagegen gibt es aber ein Rechtsmittel, das heißt Nichtzulassungsbeschwerde. Und nach meinem Kenntnisstand ist das Verfahren aktuell beim Bundessozialgericht anhängig. Das heißt, man hat anscheinend diese Nichtzulassungsbeschwerde geführt. Und jetzt müssen wir erstmal abwarten, ob das Bundessozialgericht überhaupt die Nichtzulassungsbeschwerde zulässt. Dann ginge das ganze Verfahren in die Revision und es würde inhaltlich entschieden. Es kann aber auch passieren, dass das Bundessozialgericht schon sagt, die Nichtzulassungsbeschwerde weisen wir zurück. Dann ist schon auf der Stufe Schluss. Aber erstmal geht es weiter.
Wie sind die Aussichten? Was würden Sie da was wagen? Eine Prognose?
Ja, ich würde sie als eher gering einschätzen. Wenn wir jetzt einfach mal vom Inhaltlichen gehen, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, ob es da Verfahrensfehler oder sonstes gibt, ist mir nicht ins Auge gesprungen. Aber wenn wir einfach mal vom Materiellrechtlichen ausgehen, ist das hier richtig, dass die Zulassung entzogen wird, dann würde ich vermuten, dass das Bundessozialgericht das hält. Man könnte an einer Stelle einhaken. Und zwar hat das Sozialgericht, also die erste Instanz, gesagt, die Teilnahme am ärztlichen Bereitschaftsdienst, das wäre nur ein Annex zur vertragsärztlichen Zulassung. Man wird nicht für die Teilnahme am ärztlichen Bereitschaftsdienst zugelassen, sondern man hat in der Hauptsache erstmal seinen Versorgungsauftrag am Vertragsarztsitz zu erfüllen. Darauf stützt sich das Ganze so ein bisschen. Und wenn man jetzt versuchen wollte, gegen das Urteil vorzugehen, könnte man diese Aussage schon in Teilen hinterfragen, weil mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst ja auch der Sicherstellungsauftrag der kassenärztlichen Vereinigungen wahrgenommen wird. Das hat das Bundessozialgericht so auch schon bestätigt. Und wenn ich eine Tätigkeit ausübe, mit der die kassenärztlichen Vereinigungen ihren Sicherstellungsauftrag erfüllen, dann stellt sich schon die Frage, warum sollte das nicht berücksichtigt werden? Man muss aber, wenn man jetzt sich um die Erfolgsaussichten kümmert, auch bedenken, für die Teilnahme am ärztlichen Bereitschaftsdienst muss ich gar nicht Vertragsarzt sein. Das kann ich auch als Nicht-Vertragsarzt machen. Von daher stellt sich wirklich die Frage, brauche ich eine Zulassung, um dran teilzunehmen? Nein. Und wenn ich das nicht brauche, ist das wirklich der Haupt- oder einer der wichtigen Aspekte der Zulassung. Also ich würde die Erfolgsaussichten auf unter 50% schätzen. Aber wie man sagt so schön, vor Gericht und auf hoher See, Anknüpfungspunkte für eine Argumentation gibt es schon.
Und was ist dann eigentlich die, also gehen wir mal davon aus, das Urteil bleibt im Bestand. Das BSG hält dieses Urteil so. Würde der Vertragsarztsitz der BAG endgültig verloren gehen oder könnte die Gemeinschaft ihren Sitz dann neu ausschreiben?
Wenn das Urteil so Bestand hat, dann ist der Vertragsarztsitz unwiederbringlich verloren. Dann kann man auch nicht mehr ausschreiben. In diesem Fall hätte man vernünftigerweise früher tätig werden müssen. Also man hätte diesen Sitz durchaus retten können. Zum Beispiel, als der Zulassungsausschuss zum ersten Mal anschrieb und sagte, hier gibt's Probleme mit den Zahlen, dann hat man dem Arzt ja noch ein Jahr gelassen. Also der Zulassungsausschuss hat ganz offen gesagt, bitte nimm die Tätigkeit wieder auf. Du hast jetzt ein Jahr Zeit und wir gucken uns an, wie sich die Zahlen entwickeln. Und wenn da schon absehbar war, und das war es hier ja anscheinend, dass man die Zahlen nicht mehr hochbekommt, dann hätte man zu diesem Zeitpunkt gut noch die Nachbesetzung beantragen können. Denn es gibt ein hiermit in Verbindung stehendes Urteil des Bundessozialgerichts. Das ist ein bisschen älter. Da ging es gerade um die Frage, kann man eine Praxis, eine Zulassung noch nachbesetzen, wenn der Partner nicht mehr genug gearbeitet hat, aber die Kollegen das aufgefangen haben. Und da hat das Bundessozialgericht für die Nachbesetzung gesagt, ja, da gucken wir uns nur die BAG im Ganzen an. Es ist egal, wie viel der einzelne Partner noch gearbeitet hat, wenn es die Praxis, also die BAG in diesem Falle noch gibt und daran angeknüpft werden kann, dann kann der Sitz auch nachbesetzt werden. Also da ist man in einer sehr komfortablen Situation, wenn andere genug arbeiten. Deswegen wäre das zu dem Zeitpunkt noch gegangen. Aber sobald die Zulassung erst einmal entzogen wurde, gibt es nichts mehr, was nachbesetzt werden kann.
Ah, okay. Sie haben schon eben gesagt, dass eine BAG durchaus so gedacht ist, dass die Partner sich die Arbeit aufteilen, dass derjenige, der halt gut in Verwaltung ist, vielleicht mehr Verwaltung macht und derjenige, der gut in Ultraschall ist, mehr Ultraschall macht und so weiter. Am Ende erhöht das die Produktivität in der Praxis. Warum geht das nur bis zu bestimmten Grenzen im Vertragsarztrecht?
Ja, wir müssen im Vertragsarztrecht immer mehrere Verpflichtungen mitdenken. Von daher teile ich das jetzt mal so ein bisschen auf. Also wir haben zum einen die Vorgabe, der Versorgungsauftrag muss erfüllt werden und die Rechtsprechung sagt, das kann man nicht so pauschal sagen, dafür gibt es verschiedene Indizien, aber der Hauptanknüpfungspunkt sind immer die Behandlungsfallzahlen. Und das Bundessozialgericht hat in dieser Entscheidung, die ich gerade angesprochen habe, wo es um die Nachbesetzung ging, schon ganz eindeutig gesagt, diese Behandlungsfallzahlen, die gucken wir uns dann halt doch bei jedem einzelnen Arzt an. Mhm. Und auch wenn in der BAG vertreten werden darf und auch wenn wir bei der Nachbesetzung sagen, die Partner können das auffangen, dann hat das BSG doch festgehalten, die kassenärztlichen Vereinigungen müssen es nicht dulden, dass ein Arzt gar nichts mehr tut. Hintergrund in der Denke des BSG, und ich finde das richtig, ist, dass man verhindern will, dass Berufsausübungsgemeinschaften sich Sitze dazu holen, auf denen ein Partner gar nicht arbeiten soll, um zu verschleiern, dass die anderen Partner eigentlich den Praxisumfang ausdehnen über die Maßen. Und deswegen sagt das BSG, ist es durchaus ein legitimes Anliegen zu sagen, jeder Vertragsarzt selbst muss auch tätig werden, muss seinen Versorgungsauftrag erfüllen. Es gibt jetzt nur bei der BAG die Lockerung, dass man ein bisschen seine Tätigkeiten hin und her verschieben kann. Der eine darf mehr da machen, der andere da. Aber es wird erwartet, dass jeder auf eine gewisse Anzahl an Behandlungsfallzahlen. Und fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was denn diese Anzahl sein muss. Denn da halten sich die Gerichte total bedeckt. Das ist sehr ärgerlich in dem Sinne, wir haben keine Rechtssicherheit, aber man muss selber Behandlungsfallzahlen haben. Und der zweite Punkt ist die Erfüllung der Mindestsprechstunden. Auch da sagt man der BAG, ihr dürft das ein bisschen lockerer handhaben. Nicht jeder Arzt muss seine 25 Stunden selbst abhalten. Das muss nur insgesamt in der BAG stimmen. Aber es gibt Richtlinien der kassenärztlichen Vereinigung. Ich habe mir jetzt für heute mal beispielhaft die von Berlin angeguckt, wo auch steht, ja, aber ein paar Sprechstunden muss schon jeder halten. Und auch da ist wieder nicht festgelegt, was denn ein paar Sprechstunden sind. Also man darf in der BAG verschieben, aber man darf es nicht ganz wegschieben. Und wo die Grenze ist, hat die Rechtsprechung bislang noch nicht ausgeurteilt.
Ja, Sie hatten gesagt, diese weit unter 10% der Behandlungsfallzahlen, das wäre so eine mögliche Leitplanke. Ist das so?
Genau, also die ist jetzt erstmal eingeschlagen worden als Leitplanke für Einzelärzte. Mhm. Aus dem LSG-Urteil jetzt würde ich rauslesen, das wird man wohl auch für die BAG sagen können, also für jeden dort Tätigen. Das ist aber nicht ganz so sicher. Aber ich würde mir die 10% auf jeden Fall als Untergrenze nehmen. Wenn ich da drunter komme, habe ich ein zu großes Risiko, egal ob ich ein einzelner Arzt bin oder ob ich in der BAG tätig bin.
Also 10%, also dafür muss man wissen, wie hoch die durchschnittliche Fallzahl ist.
Genau.
Und dann kann man gucken, inwieweit kann man vielleicht selber als, sagen wir mal eben Verwaltungsspezialist, seine Praxistätigkeit zurückschrauben. Wie kann man das mit den Sprechstunden machen, da, dass man zumindest ein paar Sprechstunden hat. Das ist natürlich auch wirklich wieder ein Gummiparagraf, wenn man so will. Das wären dann ja vielleicht 10 oder so in der Woche. Was würden Sie schätzen?
Ja, also es kommt natürlich auch immer darauf an, was für einen Versorgungsauftrag ich habe. Und ganz wichtig an dieser Stelle noch, diese 10% gelten für den vollständigen Entzug der Zulassung. Also auch wenn ich über den 10% bin, droht mir Ungemach, wenn ich einen vollen Versorgungsauftrag habe, dann könnte mir zum Beispiel eine Hälfte entzogen werden. Da haben wir noch überhaupt keine Sichtplanken, Leitplanken, wo das liegen könnte. Also auch bei mehr, wenn ich einen vollen Versorgungsauftrag habe, könnte die Hälfte weg sein. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen mit den Mindestsprechstunden, das ist ehrlich gesagt kein so großes Problem, wenn man nicht seine Managementaufgaben immer aus dem Homeoffice machen will. Also Sprechstunden heißt ja erstmal, ich stehe den Versicherten in meiner Praxis zur Verfügung. Mhm. Wenn ich da bin und wir haben die Arbeit aber so aufgeteilt, dass andere ausreichend die Patienten versorgen können, sodass da einfach keiner mehr ist und ich kann in dieser Zeit dem Management nachgehen, dann ist das trotzdem in Ordnung, weil ich ja, wenn jemand käme und versorgt werden müsste, meine Managementaufgaben auch unterbrechen kann und dann stehe ich dem Versicherten zur Verfügung.
Ah ja, na, das ist in der Tat eine Hintertür sozusagen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich habe ja immer gesagt MVZ oder BAG, als wenn das dasselbe wäre. Ist das tatsächlich so, dass man das selbstverständlich voraussetzen kann, dass dieses Urteil genauso in einer BAG gilt wie in einem MVZ und umgekehrt? Oder gibt es da doch Unterschiede?
Also in diesem Fall würde ich davon ausgehen, dass das für MVZ genauso gilt. Es gibt natürlich rechtlich gesehen viele Unterschiede zwischen MVZ und BAG, aber gerade die Arbeitsteilung ist auch ein Kernmerkmal von MVZ und da würde ich mir sehr sicher sein, dass das für ein MVZ auch so entschieden wird.
Mhm. Und wenn man sich jetzt das Urteil anschaut als Inhaber einer BAG oder eines MVZ, wie könnte man antizipieren, damit man gar nicht erst in eine solche Situation rutscht? Man guckt auf die Mindestfallzahl, man macht das Management nicht im Homeoffice, sondern zumindest teilweise in der Praxis und ist dann damit auch präsent in der Praxis und kann damit für eine Sprechstunde zur Verfügung stehen. Gibt es da noch andere Maßnahmen, wie man das antizipieren könnte?
Ja, also zum einen müssen wir zwei Konstellationen unterscheiden. Wir haben hier einmal die Situation, wir wollen Arbeitsteilung machen. Das ist das, wovon Sie gesprochen haben. Und dann haben wir die Situation, wie in dem Urteil, da wette ich, das war keine Frage der Arbeitsteilung, sondern da fand eigentlich vertragsärztlich nicht mehr statt. Und wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, ich will eigentlich gar nicht mehr so viele Patienten behandeln, dann rate ich immer offensiv dazu, frühen Nachfolger zu suchen, vielleicht ein Jobsharing zu machen. Also sich da um die Nachfolge zu gucken, vielleicht erstmal eine Hälfte des Versorgungsauftrages abzugeben und in der Zeit andere Aufgaben vorzunehmen. Aber wenn es nun um die Frage geht, wir wollen die Arbeit aufteilen, dann sollte man zusehen, dass man trotzdem noch genügend Behandlungsfallzahlen hat, dass man genügend Anwesenheit in der Praxis hat und das ist dann, wenn man da deutlich über die 10% kommt, bei einem Hälftigen kein Problem. Wenn man einen höheren hat, würde ich dringend dazu raten, auch über die 20% sicher zu kommen. Und dann ist ganz wichtig, wenn es mal zu Zeiten kommt, wo man das vielleicht nicht halten kann, weil irgendwas sich ändert, sollte man immer an die Sicherstellungsassistenz denken, die man beantragen kann. Und wenn es hart auf hart kommt, ein Ruhen der Zulassung. Denn das Ruhen der Zulassung, das kann man immer zurücknehmen. Niemand dreht einem einen Strick draus, wenn man sagt, gerade geht es nicht. Ich erkläre das Ruhen und warte ab, bis es wieder geht. Das Problem entsteht immer nur, wenn die Versorgung nicht stattfindet und man untätig geblieben ist.
Ah ja, so proaktiv dann handeln. Sicherstellungsassistenz würde dann bedeuten, dass ich mir, wenn ich jetzt ein alternder Arzt wäre, noch einen dazu holen könnte, der dann meine Aufgaben teilweise übernehmen würde.
Genau, es gibt einmal die Variante, ich bin erkrankt und kann oder pflege beispielsweise Eltern oder Kinder und kann gar nicht teilnehmen. Dann kann ich jemanden ranholen, der anstatt meiner tätig wird. Oder es gibt auch ganz oft die Konstellation, es liegt einer dieser Gründe vor und ich kann zwar noch arbeiten, aber eben nicht mehr so viel. Und dann kann man auch jemanden holen, der einen Teil der Aufgaben übernimmt, so dass man selber noch weiter arbeiten kann, aber eben nicht mehr ganz alleine diesen Versorgungsauftrag erfüllen muss.
Was wäre denn eigentlich, wenn tatsächlich einer der Inhaber ein ausgefuchster Organisations- und Management-Spezialist ist, vielleicht sogar noch in IT sich gut auskennt und die Digitalisierung vorantreibt und das auch wirklich gerne macht, könnte man dann nicht sagen, okay, also in der BAG, okay, du machst jetzt nur noch das und wir holen rechtzeitig, bevor irgendjemand da Einwände vom Zulassungsausschuss Einwände erheben könnte, holen rechtzeitig eine Kollegin oder einen Kollegen dazu, die wir anstellen und dann würde der Versorgungsauftrag der BAG erhalten bleiben. Und der eine Inhaber wäre dann halt nur noch Manager. Also das wäre dann der Übergang, bevor der Zulassungsausschuss tätig wird. Das wäre auch eine Möglichkeit, oder?
Genau, das geht auf jeden Fall. Es gibt nirgendwo eine Regelung, nach der in einer Berufsausübungsgemeinschaft nur Vertragsärzte tätig sein dürfen. Und es gibt auch keine Regelung, dass ein Arzt immer unbedingt Patientenbehandlung machen muss. Ich kann als Arzt natürlich auch in der Funktion in einer BAG sein, dass ich keine Zulassung habe und dass ich auch keine Patienten behandle oder beispielsweise nur für die Behandlung von Privatpatienten zuständig bin und stattdessen mich um das ganze Organisatorische kümmere.
Also das wäre auch noch ein Ausweg. Jetzt ist das Thema Arbeitsteilung in der BAG ja auch mit einer steuerlichen Seite verknüpft. Das ist mir erst so richtig klar geworden, als wir über ein anderes aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes berichtet hatten. Das ist fast zur selben Zeit gefallen wie das Urteil des Landessozialgerichts. Hier hatten die Finanzrichter entschieden, dass wenn einer der Miteigentümer einer BAG weit überwiegend administrative Aufgaben übernimmt, die BAG dadurch noch nicht zum Gewerbebetrieb wird. Das ist ja schon mal erleichternd. Also die Zulassung kann zwar entzogen werden, sozialrechtlich, wenn der Miteigentümer das mit der Verwaltungsarbeit übertreibt und kaum noch Versorgung übernimmt, aber die Gewerbesteuer zumindest, die ja dann für alle Umsätze gelten würde, das ist ja diese Abfärbetheorie, die fällt in dem Fall nicht an, weil einer der Partner, so wäre ja der Gedanke, weil einer der Partner gar keine freiberuflich ärztliche Tätigkeit macht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende da. Könnte eine BAG denn tatsächlich noch auf eine ähnliche Weise in eine solch prekäre Lage kommen? Oder ist der Fall vielleicht doch ein bisschen anders gelagert, als ich das jetzt beschrieben habe?
Also das Entscheidende bei dieser Frage, fällt Gewerbesteuer an oder nicht, da sind wir beim Stichwort Scheinselbstständigkeit, ist immer die Frage, bin ich abhängig beschäftigt oder bin ich selbstständig? Und das hängt nur mittelbar mit der Arbeitsteilung zusammen. Denn ich kann ganz wunderbar auch Arbeitsteilung betreiben, ohne dass ich dadurch in eine abhängige Beschäftigung rutsche. Ob eine abhängige Beschäftigung vorliegt oder eine selbstständige, das ist relativ schwierig festzustellen manchmal, weil es immer nur an Anhaltspunkten festgemacht wird. Und das, was man als Anhaltspunkt für eine Beschäftigung nehmen kann, ist immer eine Tätigkeit nach Weisung und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers, wie es so schön heißt. Relativ viel Furore gab es da mal betreffend die Honorarärzte, die da im Krankenhaus tätig werden. Da hat das BSG gesagt, ihr seid so eingegliedert in die Organisation, ihr könnt nicht bestimmen, wann ihr arbeitet und wo ihr arbeitet, dass das eine abhängige Beschäftigung ist. Und deswegen kommt es bei diesen Fällen auch in der Praxis weniger auf die Frage an, wer macht welche Art von Tätigkeit. Also es ist erstmal völlig egal, ob ich den Patienten behandle oder ob ich organisatorische Aufgaben übernehme. Deswegen auch diese Entscheidung des BfH, der gesagt hat, naja, alleine aus dem Umstand, dass dieser Arzt nicht am Stuhl, es handelte sich hier um einen Zahnarzt, tätig wird, sondern in der Organisation, kann man nicht schließen, dass er abhängig beschäftigt ist. Also da ist die Arbeitsteilung kein Problem. In dem Fall, den das LSG Bayern entschieden hatte, die haben nur in einem Nebensatz gesagt, man könnte hier schon Zweifel an der Selbstständigkeit haben, war das Problem nicht die Arbeitsteilung, sondern das, worüber wir vorhin sprachen, dass dem Kläger die Patienten von dem anderen Partner, ich sag's jetzt mal ganz unpraktisch, weggenommen wurden und dass er eigentlich nur für Hilfstätigkeiten eingesetzt wurde, sodass man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, dass der vielleicht auf Weisung tätig ist und gar nichts mitzureden hat in der Praxis. Das ist ganz wichtig. Ich muss Mitspracherechte haben in der Praxis. Ich muss mit meiner Tätigkeit zum Erfolg oder auch Misserfolg der Praxis, zum finanziellen beitragen können. Und das heißt, ich muss am Gewinn, aber auch an möglichen Verlusten der Praxis beteiligt sein. Ich muss dieses Risiko auch tragen. Deswegen kommt es da ganz entscheidend auf die Gesellschaftsverträge an, weniger auf die Arbeitsverteilung.
Da noch eine kleine Rückfrage, wahrscheinlich nicht besonders klug, aber also ich dachte immer, dass wenn es da um die Scheinselbstständigkeit geht, dass es dann nicht unbedingt um die Gewerbesteuer dann geht, sondern um Sozialbeiträge, die dann entrichtet werden müssten für die Arbeit, wenn ein Arzt, der eigentlich als Partner geführt wird, in Wirklichkeit eher abhängig beschäftigt wäre. Aber es gilt dann auch tatsächlich für die Gewerbesteuer.
Also Sie haben völlig recht. Hauptsächlich wird es unter dem Stichpunkt Sozialbeiträge geführt. Das Problem ist bei der Scheinselbstständigkeit, wenn ich Mitarbeiter habe, also abhängig Beschäftigte, und ich die gar nicht als Mitarbeiter sehe, und sie dementsprechend auch nicht so führe, dann kann es relativ schnell auch dadurch dazu kommen, dass ich hier als Gewerbe angenommen werde. Insofern besteht da eine Verquickung. Und wenn ich Scheinselbstständige habe, habe ich auf jeden Fall das Problem mit den Sozialversicherungsbeiträgen, bekomme aber auch ganz schnell weitere Probleme, wie zum Beispiel das Gewerbe, wie zum Beispiel eine Strafbarkeit auch, weil ich möglicherweise Lohnsteuerhinterziehung begehe. Also das ist insofern dann dadurch verquickt, dass ich diese Angestellten habe, die ich aber gar nicht wie Angestellte beschäftigt habe. Denn ich werde ja unter anderem ein Gewerbe, wenn ich der Praxis nicht mehr meinen eigenen Stempel aufdrücke. So heißt das immer so schön in den Urteilen. Und für dieses den eigenen Stempel aufdrücken, muss ich auch irgendwie zusehen, dass ich Angestellte anleite, dass ich die überwache, dass ich denen sage, ich will es aber so oder so haben. Wenn ich aber jemanden nach außen hin wie als Partner auftreten lasse und den vielleicht auch gar nicht richtig überwache, droht einfach die Annahme, hier könnte ein Gewerbe stattgefunden haben.
Ah, okay. Das heißt also, die arbeitsteilige Organisation in einer BAG oder in einem MVZ ist steuerlich jetzt nicht unbedingt ein Problem, sondern es geht da um andere Dinge, die Scheinselbstständigkeit vor allem. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, also es ist nicht nur die Scheinselbstständigkeit, aber es ist auf jeden Fall der wichtige Satz, haben Sie völlig richtig gesagt, aus einer Arbeitsteilung alleine entstehen keine steuerlichen Probleme. Es kommt da immer auf die Ausgestaltung an, aber im Grundsatz ist die Arbeitsteilung da kein Problem.
Ja, das ist ja klar. Also Gewerbesteuer kann auch aus anderen Dingen folgen als solche Scheinselbstständigkeit. Da geht es ja dann auch um die Leistungen zum Teil, die angeboten werden. Was weiß ich, wenn man da als Gesundheitszentrum in der Praxis und nicht getrennt von der Praxis zum Beispiel führt, dann könnte das zum Abfärben führen. Das ist so ein weiterer Fall, oder? Genau. Okay, ja, ich glaube, dann haben wir das Thema Arbeitsteilung einigermaßen erschöpfend behandelt und auch den ein oder anderen Hinweis gegeben, wie eine Praxis sich da am besten aufstellt, um nicht in die Bredouille zu kommen. Frau Vogtmeier, ich denke, das hat ein bisschen zur Aufklärung in den Praxen beitragen können. Und also ich denke, dass wir den ersten Aufschlag ganz gut ins andere Feld gebracht haben und ich freue mich auf weitere Folgen, auch mit Ihnen. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich. Schönen Tag.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.